HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Er ist einer der bekanntesten deutschen Zukunftsforscher, Matthias Hawks. Er lebt mit seiner Familie in einem futuristischen Haus, das er als Raumschiff für Gegenwartsveränderung bezeichnet. Und er berät mit seinem Zukunftsinstitut große Unternehmen, wie sie sich auf das Morgen einstellen können. Er sagt, die Corona-Krise ist ein Moment, in dem die Zukunft zündet. Und wir werden uns rückblickend wundern und stolz darauf sein, was wir geschafft haben in der Krise. Denn Zukunftsängste und Pessimismus bringen uns nicht weiter, glaubt er. In seinem neuen Buch Die Zukunft nach Corona stellt Matthias Hawks Thesen auf, wie die Krise uns verändern wird und warum wir künftig anders umgehen werden mit Nähe, Massentourismus und mit dem Klimawandel. Zukunftsforscher Matthias Hawks ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Hawks, ich möchte mit Ihnen zu Beginn ein kleines Spielchen machen. Das dürfte Ihnen auch bekannt vorkommen. Und zwar bitte ich Sie, jetzt gedanklich einen Sprung in die Zukunft zu machen. Sagen wir mal 5 Jahre. Da werden Sie 70 sein, wenn ich das so sagen darf. Und Sie schauen von dort aus zurück auf sich selbst, wo Sie heute stehen. Was denken Sie über sich? Ich gebe Ihnen 3 Antwortmöglichkeiten vor und Sie sagen mir, ob das zutrifft oder nicht. Erstens, Sie sind stolz darauf, dass Sie es als Zukunftsforscher geschafft haben, wichtige Impulse zu setzen, damit die Gesellschaft gestärkt aus der Corona-Krise hervorgeht. Stimmt oder stimmt nicht?
Oh ja. Es ist ja so, dass Krisen immer einen Überschuss an Angst produzieren. Und Angst, wenn sie sich verstetigt, führt halt zu Dummheit, innerer Desorientierung. Und das zu versuchen aufzuheben in einem anderen Weltbild, in einem anderen letztendlich Zukunftsbild, auch einem anderen Menschenbild, das ist, glaube ich, der Versuch, um den es dabei geht.
Das Zweite, was Sie denken könnten, Sie wundern sich, dass Sie kritisiert werden für Ihre positive Vision vom Leben nach Corona. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, darüber wundere ich mich nicht mehr. Das hat mich am Anfang gewundert, dass heutzutage Optimismus als ein Vorwurf gilt.
Man muss dazu wissen, in Ihrem neuen Buch Die Zukunft nach Corona entwerfen Sie ein sehr optimistisches Bild für die Zeit danach. Sie sagen, die Krise legt offen, was vorher schon faul war, und sie hat das Zeug, uns zum Besseren zu verändern. Woher kommt Ihr Optimismus?
Ja, das ist eben das Missverständnis. Sie fangen ja jetzt auch schon wieder damit an. Das ist kein Optimismus.
Was ist es dann?
Es ist Possibilismus. Also es könnte auch anders kommen, als dass wir uns immer unangespitzt vor Angst in den Boden senken. Weil die menschliche Erfahrung ist ja das. Die menschliche Erfahrung ist eine Krisenerfahrung. Wenn wir geboren werden, ist das eine Krise. Wenn wir als Kinder dauernd auf die Nase fallen, im Trotzalter, in der Pubertät, in der Familiengründung, wir sind Krisenwesen. Und wir leben dadurch, dass wir mit diesen Krisen umgehen, dass wir auf sie reagieren, und dadurch werden wir zu Menschen. Und alles andere, die Verstetigung von Pessimismus und Angst, führt in die Depression. Das ist auch immer möglich, aber Menschen haben ja eben diesen Überlebenswillen. Deshalb sind sie ja in der Lage, mit den Störungen, die das Leben eben mit sich bringt, umzugehen.
Ich habe noch einen Gedanken, den Matthias Hawks aus der Zukunft über den heutigen Matthias Hawks denken könnte. Sie staunen rückwärts, dass sich viele Menschen doch nach der alten Normalität zurücksehnen. Stimmt oder stimmt nicht?
Nein, das stimmt nicht, weil natürlich sehen sich alle Menschen nach der alten Normalität zurück, aber versuchen Sie das mal. Also ich meine, Sie sehen sich vielleicht auch nach Ihrer Pubertät zurück oder nach Ihrer Kindheit. Jetzt versuchen Sie aber mal, in die Kindheit zurückzugehen, dann werden Sie infantil. Das Bedürfnis ist zwar richtig, aber es gibt eben Menschen, die die Komplexität des Lebens ein bisschen besser verstehen und die eben wissen, dass das Vergangene nicht automatisch gut ist, nur weil man es kennt, nicht? Also.
Das, was ich gerade mit diesem Gedankenspiel versucht habe, ist das, was Sie eine Regnose nennen, also das Gegenteil von Prognose. Ich beame mich also quasi in die Zukunft und schaue von dort aus zurück auf mein heutiges Ich. Ist nicht ganz so einfach, finde ich, diese Zeitschleife, der Blick zurück quasi nach vorne. Was bringt das genau?
Ja, es ist der einzige Weg, Zukunft zu verstehen. Weil es ist ja so, dass wir Zukunft zwar beschreiben können, aber was wir nie beschreiben können, ist unsere Wahrnehmung von Zukunft. Also denken Sie mal an frühere Fantasien über die digitale Welt. Ja. Wir wollten alle in einer digitalen Welt leben mit tollen Computern. Jetzt sind wir aber da angelangt, finden es eigentlich gar nicht so toll. Nicht? Also Sie müssen quasi sich selbst im Wandel verstehen, um Zukunft zu verstehen. Und ich habe festgestellt, dass reine Prognosen überhaupt nichts bewirken, weil sie sich da selbst nicht mit einbeziehen. Ja, da kommt irgend so eine Zukunft über uns und entweder ist sie gut oder schlecht. Eine Regnose ist noch was anderes. Da verstehe ich mich selbst im Zukunftsprozess, nicht? Also wie ich mich dabei verändere. Es ist ja so, dass wenn Sie Angst haben, dann sehen Sie Zukunft nur als eine riesige Wand, ja, gegen die wir fahren. Und dadurch wird die Zukunft unsichtbar. Und die Regnose hilft uns eben, darüber hinüber zu springen und zurückzuschauen und zu sagen, wow, wir sind vielleicht eher immer noch da und etwas in uns hat sich verändert. Wir haben uns angepasst, wir haben uns adaptiert, wir sind auch vielleicht reifer geworden. Das ist der eigentliche Sinn von Krisen. Ja? Also wenn man überhaupt von einem Sinn von Krisen ausgehen kann. Aber das ist das, was eine Krise eben bewirken kann in uns. Entscheidung. Ja, das ist ja die alte Bedeutung des Wortes. Ich mache mal ein Beispiel, das ist ein ganz schönes Spiel. Viele Menschen sind ja ganz pessimistisch, was die Global Warming auf, also schaffen wir das, nicht? Die Überhitzung des Planeten. Mhm. Und je mehr Menschen pessimistisch sind, desto weniger passiert natürlich, weil der Glaube ans Negative ja auch das Negative befördert. Jetzt springen wir aber mal ins Jahr 2050, schauen zurück und fragen, wie haben wir es eigentlich geschafft, eine postfossile Gesellschaft, eine postfossile Wirtschaft zu entwickeln? Und Sie merken, es ist sofort ein völlig anderer, nämlich konstruktiver Gedanke dahinter. Und der setzt die Energien des Wandels frei.
Wenn wir nochmal zurückgucken jetzt auf die Corona-Krise, schließt man damit aber nicht alle aus, die von der Krise schon hart getroffen wurden? Also zum Beispiel, ich denke da so an Kulturschaffende aus meinem Freundeskreis oder Selbstständige zum Beispiel, denen die Einnahmen komplett weggebrochen sind seit Monaten oder Unternehmen, die eben kurz vor der Pleite stehen. Bei denen würde so eine Regnose doch bestimmt nicht so positiv ausfallen, oder?
Und was wollen wir dann tun? Was wäre Ihr Vorschlag, darauf zu reagieren, dass es Menschen gibt, die diese Schwierigkeiten haben? Nützt es den Menschen, wenn wir auch noch verzweifeln? Also Menschen, die das erleben, die brauchen doch Trost, oder? Also die brauchen jetzt ihren persönlichen Trost und nicht unser moralisches Bekenntnis, dass es schlecht ist, schlechte Erfahrungen zu machen. Und dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir dabei helfen, dass man die Dinge auch anders sehen kann. Also wenn jetzt mal Beispiel, ich bin zum Beispiel auch arbeitslos jetzt, einkommenslos als Zukunftsforscher.
Weil Sie keine Vorträge mehr halten können im Augenblick.
Ja, also nützt uns das Negative, es nochmal zu betonen? Das ist ja die Frage. Ja? Und unsere Gesellschaft neigt natürlich dazu, permanent über das Jammern zu jammern, das moralisch, das Schlechte zu beschlechten. Und dadurch kommt dieses Gefühl zustande, dass alles immer schlechter wird. Und ich glaube, dass es nicht unmoralisch ist zu sagen, welche positiven Erfahrungen man auch in dieser Krise machen könnte. Viele Menschen haben ja ganz interessante Dinge über sich erfahren. In diesem erzwungenen Stillstand haben sie etwas gemerkt. Sie haben gemerkt, dass sie vielleicht manche Dinge, die sie furchtbar zu glauben brauchten, gar nicht so brauchen. Sie haben gemerkt, dass die Hektik sie auch vom Leben abhält. Das sind doch alles kostbare Erfahrungen. Und alles andere ist natürlich dann auch auf einer politischen Ebene. Ja. Also natürlich bin ich dafür, dass Menschen, die ihr Einkommen verlieren, vom Staat über Wasser gehalten werden. Nur das passiert ja. Ja? Also man muss sich mal vorstellen, wir haben doch die letzten 20 Jahre nur damit verbracht, den Staat zu beschimpfen und die Politiker zu beschimpfen. Jetzt zeigt sich doch vielleicht auch, dass wir schon auch eine gewisse Robustheit haben, dass etwas geht. Und dass der Verlust dieses politischen Vertrauens war doch auch fatal. Das war doch das Prä-Corona, ja, dass wir eigentlich aber alle jetzt, die Politik scheiße fanden. Das ist doch.
Und jetzt
absurd.
Finden wir die alle sexy, nee. Die Politiker.
Ja, ist, ja, schwarz und weiß. Sie müssen immer schwarz und weiß haben, oder?
Nee.
Vielleicht ist es anders. Vielleicht sehen wir Dinge differenzierter. Das ist doch der Sinn des Lebens überhaupt, dass wir Dinge, dass unser Kopf sich bewegt, dass wir uns verwandeln, oder? Was ist sonst der Sinn des Lebens?
Sie sagen ja, dass die alte Normalität nicht wieder zurückkehrt und wir eine neue Normalität bekommen. Wenn man jetzt guckt, was die Bundesregierung gerade tut, die pumpt mit ihrem Konjunkturpaket ganz viel Geld unter die Leute, um den Konsum wieder anzukurbeln. Haben die den Warnschuss nicht gehört?
Ja, also das tun sie natürlich, weil sie können das vielleicht gar nicht anders, aber immerhin sind ja gewisse Befürchtungen nicht eingetreten, wie dass zum Beispiel Benzinautos weiter auch subventioniert werden, wie damals in der letzten Krise, in der Finanzkrise. Also da sind doch viele auch andere, also die Erkenntnis, dass sich die erhitzten Sektoren, die jetzt in der Krise deutlich wurden, also denken Sie mal an Ischgl-Partyfeiern, ja, oder Ballermann oder schreiende Fußballspiele oder immer mehr Flieger am Himmel für immer billigere Preise, Fleisch. Produktion. Täusche ich mich da so in der Annahme, dass sich da etwas verändern wird, weil es sich verändern muss? Natürlich können wir uns immer wieder negativ unangespitzt in den Boden rammen. Das können wir. Ich finde das nur sehr langweilig.
H-Info, das Interview mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx. Ich habe mir mal Ihre Vita angeschaut, Herr Horx. Geboren 1955 in Düsseldorf, in Frankfurt zur Schule gegangen, dort Abi gemacht, Soziologie studiert, aber dann abgebrochen. In der linken Frankfurter Szene mitgemischt. Haben Sie auch Häuser besetzt?
Ja, also ich jetzt direkt persönlich nicht, aber ich war eben so mittendrin in der Spronti-Bewegung und wir haben damals Rebellion tatsächlich gefeiert. Also es gab ja damals eine große Spaltung innerhalb der Linken. Die einen waren ja eher die alten Kommunisten, die immer diese ganzen Sekten, die es damals gab. Und wir Spontis haben immer schon behauptet, dass es eigentlich auch um das Leben geht, ja, um die Veränderung des Lebens, um Emanzipation, um Selbstbestimmung. Ja, auch um Freude und solche Dinge. Das ist sicherlich mir irgendwie in meine Meme, also in meine kulturellen Gene geschrieben. Und das versuche ich natürlich in meiner Arbeit als Zukunftsforscher, ist das immer noch ein Thema. Ja. Also nicht mehr in der damaligen Form, aber eben. Ich glaube, dass man Revolution mit nur gegen etwas wird nicht funktionieren.
Das ist
man
nämlich,
braucht eine Vision.
Ja, das ist nämlich das, was ich mich gefragt habe. Nach der Uni haben Sie als Journalist gearbeitet, dann als Trendforscher, bevor Sie 1998 Ihr Zukunftsinstitut gegründet haben in Frankfurt und in Wien. Und ich habe mich gefragt, wie ist aus dem ehemals Linksradikalen der Zukunftsforscher mit dem betont optimistischen Blick geworden, der heute unter anderem ja auch große Wirtschaftsbosse berät. Gab es da ein Schlüsselerlebnis dafür?
Das Schlüsselerlebnis war das Leben. Und nochmal, ich bin kein grundoptimistischer sonst was, sondern ich bin ein Störer von eingefahrenen Geisteshaltungen, ja, von menschenverachtenden Haltungen. Wir versuchen in unserer Arbeit, in der Visionsarbeit mit großen Unternehmen, die Firmen auf Zukunftsthemen zu bringen. Das ist sehr schwer. Solange denen es gut geht, wollen die davon nichts wissen. Also richtige Kreativität erkennt man ja daran, dass sie stört. Jetzt störe ich aber mal was anderes. Ja? Also ich störe jetzt mal den verbreiteten, bräsigen, apokalyptischen Pessimismus. Ja? Ich nenne das immer das apokalyptische Spießertum. Es gibt unfassbar viele Leute, die rumrennen und sagen, alles, die Welt geht zum Teufel, alles ist schlecht, aber ich habe recht. Ja? Und das ist einfach nicht nur unangenehm, das ist reaktionär. Und daraus entstehen eben ganz viele der Probleme, die wir heute haben mit dem Populismus, mit diesem Aufgeben der Zukunft, mit diesem Beklagen und Bejammern, mit dem Glauben an das, was in den Medien steht. Die Medien haben ja das ist einer der Gründe, weshalb ich auch versuche, von außen Journalismus zu machen und nicht von innen. Die Medien sind ja sklavisch davon abhängig, durch Negativität Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Jede deutsche Talkshow war bis vor kurzem übrigens immer nur eine Polarisierung. Die haben dem Populismus den Boden bereitet. Und jetzt plötzlich sind wir wieder in der Lage, konstruktiv zu diskutieren. Relativ konstruktiv in den Talkshows, das finde ich interessant. Also es geht um konstruktiv sein.
Auch ein Effekt
sein.
Der Krise, ja.
Ja? Das Schlechte ist sowieso verbreitet genug, das muss man nicht noch dauernd betonen und sich daran ergötzen.
Und die Lust an der Zukunft, war die schon immer da bei Ihnen oder was treibt Sie da an?
Ja, also ich hoffe mal, dass jeder Mensch eigentlich eine Lust an, wir sind ja Zukunftswesen, wir stellen uns eben vor, wie es wird. Und ich habe das in der Kindheit natürlich ganz besonders, ja, quasi mit der damaligen kulturellen Muttermilch aufgesogen. In den 60er Jahren, Mondlandung, ich habe Sci-Fi verschlungen als Junge. Und das hat schon viel damit zu tun gehabt. Also die innere Zukunftskonstruktion, wie generiert eine Gesellschaft ihre eigene Zukunft? Wie tut ein Mensch das? Ja? Also wenn wir keine innere Perspektive haben als Menschen und als Gesellschaft, dann scheitern wir ja am Leben. Und dann entsteht auch eben dieses Wundern und Staunen nicht mehr, was ich ja in meiner Regnose immer betone, ja? Dass wir nochmal sagen können, wow. Ist Ihnen das auch aufgefallen, als plötzlich alles stillstand? Dass die Vögel ganz anders gezwitschert haben?
Bei meinem täglichen Spaziergang ist mir das total aufgefallen, ja.
Ja, und dass die Menschen ganz anders aussahen und dass man alles nochmal neu entdeckt. Das ist Zukunft. Also das ist die innere Zukunft.
Ja, ich habe einen kleinen Steckbrief für Sie noch vorbereitet, um Sie ein bisschen besser noch kennenzulernen. Den würde ich jetzt gern zusammen mit Ihnen durchgehen, okay? Meine steilste These als Zukunftsforscher.
Ja, das war wahrscheinlich vor 20 Jahren, als ich gesagt habe, von Facebook wird bald keiner mehr sprechen.
Das war zugleich auch Ihre größte Fehlanalyse.
Ja, man macht Fehler. Wenn man keine Fehler macht, ist man schon tot. Und das war ein Wutausbruch, weil ich natürlich geahnt habe, was dieser Algorithmus der permanenten Verdichtung und des Ranking von Erregung, was das über unsere Kommunikationsverhältnisse sagen wird. Jetzt hat es nur sehr lange gedauert, bis Facebook selber mal in eine Krisensituation gekommen ist. Aber ich glaube, dass ich langfristig trotzdem damit recht gehabt habe. Aber es war natürlich, das ist die innere Ungeduld. Ja. Also.
Der nächste Punkt, meine Glaskugel beziehungsweise meine anderen Werkzeuge.
Ja, also ich beschäftige mich eher mit dem Garten. Ich habe gerade jetzt mal meinen Garten richtig schön machen können. Da wächst das Gemüse und ich versuche zu verstehen, was Natur eigentlich ist.
Ich meinte eher die Frage, wie arbeiten Sie, wenn Sie Aussagen über die Zukunft treffen?
Ja, also zu Glaskugeln kann ich relativ wenig sagen. Ich bin Systemanalytiker. Ich lese rund um die Uhr Bücher im Garten, außerhalb des Gartens. Aber es geht eigentlich um Beobachtung. Ich beobachte die Welt durch tausende von Kanälen. Also ich bin natürlich ein Medienmultivore. Ja, ich nehme alles rein, was geht. Aber ich beobachte mich beim Beobachten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil die meisten Menschen, die nur reintun und sich dabei nicht selbst reflektieren, die kommen natürlich irgendwann mal in eine Ideologie, nicht in einen Ismus, in irgendeine Art von linearem Denken. Und das versuche ich zu vermeiden.
Mein Future Evolution House.
Ja, das ist so ein Ensemble von 4 Wohnboxen, die wir hier am Stadtrand von Wien gebaut haben. Und hier experimentieren wir mit Technologien, mit Materialien, mit Energie. Wir produzieren demnächst mehr Energie, als wir verbrauchen. Und schmeißen über 80% aller digitalen Geräte, die wir zum Testen anschaffen, wieder weg in den Keller. Das ist dann ein Entsorgungsproblem.
Sie nennen das auch Raumschiff für Gegenwartsveränderung. Muss man sich als Zukunftsforscher, ich sag mal, mit dem heißesten Scheiß umgeben, um auch immer mitreden zu können?
Naja, man muss den heißen Scheiß auf der richtigen Ebene verachten können. Es geht ja uns darum, das Menschliche mit der Technik zu konfrontieren. Und deshalb leben wir ja auch. Das ist ja kein Experimentalhaus, das man besichtigen kann und dann hat man wow, sondern wir leben hier als Familie seit 10 Jahren drin. Mhm. Und wir haben das zum Beispiel so als Segmente gebaut, als modulare Segmente. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit großartig. Wir könnten hier sogar jemanden isolieren. Also das Haus ist gebaut für Individualisten, die sich aber zusammenfügen wollen.
Für die Krise sozusagen.
Und es ist eigentlich ideal für solchen Zeiten, weil man kann alle 4 Blöcke voneinander abtrennen und gleichzeitig kann man trotzdem sie öffnen und sich dann in unserer Lounge, wie wir das nennen, also beim gemeinsamen Kochen treffen. Ja. Und da nutzen wir zum Beispiel keine elektronischen Geräte, weil wir glauben, dass Technik menschenangemessen sein muss.
Zukunftsforscher Matthias Horks ist heute zu Gast in hr-info das Interview. In Ihrem neuen Buch Die Zukunft nach Corona stellen Sie ja Überlegungen dazu an, wie die Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert. In dem Buch zeichnen Sie zwar kein bestimmtes Zukunftsszenario, aber Sie stellen einige interessante Thesen auf. Darauf möchte ich mit Ihnen jetzt ein bisschen genauer gucken. Dazu habe ich hier neben mir unsere Interviewbox hingestellt. Die befüllen wir für jeden Gast mit etwas Überraschendem. Das ist ein Ritual in unserer Sendung. Und ich habe da ein kleines Hörrätsel für Sie reingepackt. Das beginnt mit Musik. So, ich denke, das reicht mal für einen kleinen Eindruck. Hier kommt der nächste Hörschnipsel. Und der dritte Schnipsel. So, worauf will ich hinaus? Haben Sie eine Idee?
Nein, nicht wirklich. Also es ist Hawaii, es ist die Intensität von Vögeln und es ist ein Schwimmbad mit Massen.
Es ist ja gerade Sommerzeit. Viele Leute haben schon ihren Urlaub gebucht oder planen den gerade. Das soll ja zumindest innerhalb von Europa jetzt bald wieder möglich sein. Und im Hörrätsel war eben drin die exotische Fernreise, Hawaii, der Urlaub zu Hause eigentlich, Wandern im Wald. Und das dritte war der volle Strand, also angenommen Pauschalurlaub irgendwo am Mittelmeer. Sie machen sich ja auch Gedanken darüber, wie wir künftig Urlaub machen werden.
Ja, aber man muss immer aufpassen. Das ist immer, man versucht natürlich jetzt wieder die Zukunft zu verengen. Es wird alle Formen von Urlaub natürlich immer noch geben. Es wird auch Kreuzfahrtschiffe geben. Und also die Mutter aller Fragen in Bezug auf Post-Corona-Tourismus ist ja, wird es wieder Kreuzfahrtschiffe geben? Weil das ist ein Modell, was eben überhitzt und eigentlich nicht nachhaltig war. Ja, genauso wenig, wie es eben nachhaltig ist, für 20 Euro nach Mallorca zu fliegen und dort zum Ballermann zu gehen oder auf die After-Corona-Party in Ischgl. Also die Krise hat quasi die Exzesse, die Dekadenz markiert. in der unsere Reisesysteme immer schon drin sind. Und die These ist eben, das wird gekappt. Es wird auch vielen Menschen sehr unwohl sein, wieder auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein. Oder
Sie, sprechen ja, Sie sprechen ja sogar in Ihrem Buch davon, dass wir einen Ekel davor empfinden werden, vor solchen Massenveranstaltungen.
Ja, also es gibt ja eine Eigenschaft im Menschlichen, das ist die Entwicklung von Ekel. Dann, das ist quasi eine Art Barriere. Also wir ekeln uns vor Würmern, weil das was mit Zerfall zu tun hat. Wir ekeln uns auch für Insekten und vor bestimmten schlechten Verhaltensweisen. Und meine These ist, dass eben quasi in den Gewohnheiten der Gesellschaft sich solche Ekelformen in Form auf zu viel Nähe, zu viel Exzess, zu viel Anbrüllen. Ja? Also das Anbrüllen war ja, also 44.000 Menschen im Fußballstadion von Mailand, Bergamo gegen Valencia. 44.000 brüllende Männer haben ganz Europa praktisch angesteckt bei diesem Fußballspiel am 16. Februar. Und das wird verekelt. Also es wird peinlich, bestimmte so spuckende, übergriffige Verhaltensformen.
Das heißt, es wird keine Pöbeleien mehr im Stadion geben, wenn im Herbst dann wieder die Fans rein dürfen?
Weniger. Also Exzesse gibt es immer. Es gibt ja auch immer Mord, es gibt ja auch immer Totschlag, es gibt immer Extreme. Aber die Frage ist, ob das ein massenhafter Trend noch bleibt. Mhm. Also wir haben ja quasi der Event-Exzess, die permanente Steigerung von absurden Genüssen, ja, Bier aus Eimern trinken. Also all das, was gewissermaßen dekadent war in unserer Gesellschaft, wird durch diese Krise natürlich ein Stück, das ist nichts Neues. Ja. Also die Menschen haben ja in der Pestzeit, haben die noch überall auf der Straße gespuckt. Fäkalien waren überall. Und dann kam eben eine Distinguierung von Geschmack, ja, von gewisser Distanz. So, also zum Beispiel beim Grüßen. Nicht? Wir werden distanziertere Formen des Grüßens haben, dadurch aber vielleicht auch genauere Formen des Umgangs miteinander.
Aber geht es dabei, wenn wir nochmal beim Thema Urlaub und Tourismus bleiben, geht es dabei auch darum, dass wir uns innerlich durch die Krise so verändert haben, dass wir einfach aus ökologischen Gründen das nicht mehr vertreten wollen, diese Art des Massentourismus?
Nein, das ist zu abstrakt. Aber ich glaube schon, dass mehr Menschen konfrontiert worden sind mit ihrem Naturverhältnis. Mhm. Also meine These ist, dass die Ökologisierung der Gesellschaft durch die Krise beschleunigt wird. Viele sagen ja, es ist das Gegenteil der Fall. Ja? Es muss alles immer billiger werden, weil wir ja in der Krise sind. Aber ich glaube, dass die Empfindsamkeiten gesteigert werden. Und das ist immer Teil eines soziokulturellen Wandels, eines Wandels der Sitten und Gebräuche, hätte man früher gesagt. Das verschiebt natürlich erstmal nur. Es geht nicht darum, dass das vollkommen abgeschafft wird. Ja? Aber es ist, also ich würde sagen, wenn Sie sagen, ah, ich war jetzt letztes Jahr, waren wir auf einem tollen Kreuzfahrtschiff. Da waren 4.000 Leute. Ja? Wir haben 7 Mahlzeiten am Tag gekriegt und nachmittags sind wir in Venedig an Bord gegangen. Dann wird ein großer Teil der Menschen sagen, wirklich? Und das ist aber sehr peinlich. Ja? So, es gibt ja Peinlichkeit und Ekel. Das sind schlichtweg die Wirkungen, in denen bestimmte Impacts auf Vermeidungsängste im Menschen treffen. Das ist oft unterbewusst.
Kann man sagen, das, was die Fridays for Future-Bewegung nicht oder noch nicht geschafft hat, das erledigt jetzt das Virus?
Ja, erledigen ist sicher vorschnell. Erledigen ist erstmal gar nichts. Aber es verschiebt die Kräfteverhältnisse. Mhm. Also das sehen Sie auch schon an den Entscheidungen der Politik. Es entstehen, die Mehrheiten werden deutlicher in eine bestimmte Richtung. Wir waren ja vorher in einer Pattsituation. In Prä-Corona haben alle über Global Warming unglaublich geschimpft und es ist nichts passiert. Und jetzt haben wir im Grunde genommen erlebt, dass wir durch Veränderung unseres Verhaltens ganz schnell die CO2-Werte runterkriegen. Das ist natürlich eine Aussage. Ja. Also jetzt werden natürlich die Jüngeren von den Älteren die Einhaltung dieses Kontrakts einklagen. Also wir haben unser Verhalten verändert, damit ihr kranken, schwachen geschont werdet. Und was machen wir jetzt? Ja, also der gesellschaftliche Wertekonsens, der shiftet dadurch.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich manche Leute, die das jetzt gehört haben, so ein bisschen aufregen und sich denken, sollen wir uns denn künftig dafür schämen, wenn wir mal feiern wollen oder in den Urlaub fliegen? Das kann es ja nun auch nicht sein. Man braucht doch auch Erholung vom Alltag.
Ja, aber das ist ein Konsumargument. Das ist, klar, soll jeder, klar. Also das Entscheidende an dieser Krise war doch, dass viele Menschen gemerkt haben, dass es eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht hat, oder? Also ich habe das ganz oft erlebt, dass die Leute sagen, ja, brauche ich das wirklich? Also es geht doch um die Exzesse. Also ich habe vorgestern in einem vollgestopften Airbus der Lufthansa gesessen, zum ersten Mal wieder fliegen seit 3 Monaten. Das ist für mich eine sehr lange Zeit. Mit Maske und mit lauter Stewardessen, die hektisch versuchten, einen im Sitz zu halten. That was no fun. Also es ist auch nicht immer ganz freiwillig. Es werden einfach verschiedene Sachen sind schwierig, auch wenn wir jetzt einen Impfstoff kriegen. Wir haben einfach gemerkt, man kann in einer globalen Welt, brauchen wir eine soziokulturelle Veränderung, sonst werden wir uns ja dauernd wieder neu anstecken. Also mit anderen Sachen dann.
Wenn Sie die Wahl hätten aus diesen drei Beispielen, der Fernurlaub, das Wandern im Wald zu Hause oder der Pauschalurlaub am Mittelmeer, wo würden Sie zugreifen?
Ja, alles. Es wird alles wieder möglich sein. Ich finde doch nur, dass wir unsere Verengung auf permanente Spaß und Verdichtungserhöhung, dass wir das vielleicht mal ein bisschen elegant in Frage stellen. Ja, natürlich kann man sagen, ich will mehr Fleisch fressen. Ja? Natürlich kann man das immer sagen. Ich will aber beharre drauf, dass es noch billigeres Fleisch gibt. Das ist nur Infantilisierung. Und die Frage ist doch, ob wir in unserer Kultur uns auf Dauer dieser Infantilisierung oder auch in unserem Denken einen heimfallen lassen. Das für uns ein Argument ist, dass Leute darauf beharren, auf Unsinn. Das gibt's. Ja? Damit müssen wir leben. Ich will die auch gar nicht diktatorisch umerziehen. Ich sage nur, solche Krisen sind ja Signale, die erzählen uns etwas über die Welt und über unser Weltverhältnis. Und wir können das entweder zynisch oder abwehrend begleiten, dann werden wir an diesen Krisen scheitern. Oder wir können daraus etwas lernen. Und das, finde ich, ist das Menschliche.
Was ist denn die wichtigste Lehre, die Sie aus der Corona-Krise für die Zukunft ziehen? Können Sie das nochmal in einem Satz zusammenfassen zum Schluss?
Ja, dass Beschleunigung ihren Preis hat. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also die Beschleunigung unserer Lebensverhältnisse. Der Virus ist ja entstanden in der Verdichtung von Mensch und Tier in hochverdichteten Siedlungsarealen und ist verbreitet worden durch einen unfassbar effizienten Flugverkehr rund um den Planeten. Und alles, was wir unentwegt beschleunigen, ja, also das ist im Leben genauso, erfordert irgendwann einen Preis und erzeugt letztendlich eine Verlangsamung. Eine erzwungene. Also dasselbe ist im persönlichen Leben der Stress. Ja? Wenn Sie zu viel gleichzeitig machen, wenn Sie zu viel gleichzeitig wollen, wenn Sie gierig sind, dann kriegen Sie eine Finanzkrise. Wenn Sie in Ihrem Leben zu viel Stress sich zumuten, dann kriegen Sie einen Nervenzusammenbruch. Das ist das Prinzip der heilenden Krise.
Sagt Matthias Horx, Zukunftsforscher, sein neues Buch Die Zukunft nach Corona ist im Econ Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Horx.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Das war hr-info das Interview. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.